Ich werde heute über den zweiten Teil von Gebet predigen. Letztes Mal haben wir über das Gebetsleben Jesus gesprochen. Und am Anfang des Monats September haben wir über Neustart geredet, dann danach über Nehemia und über die Wichtigkeit, wenn du etwas neu startest, wenn du Gott alles aufbereitest, alles, dein ganzes Leben, deine ganzen Lebens-Apps, alles, was du in deinem Leben erlebst. Und dann sagst du zu Gott, Gott, hier, ich fahre alles runter, das alles gebe ich dir jetzt und du darfst jetzt hier in diesen Bereichen meines Lebens Neues tun. Das war die Neustartpredigt. Dann haben wir darüber gesprochen, wenn du Neues beginnst, wie beginnst du es? Indem du betest. Alles beginnt mit Gebet. Und beten und kämpfen ist ganz wichtig. Neue Dinge tun. Neben mir war ein Mann, der hat Neues gestartet, aber dieses Neue ist im Gebet, hat im Gebet begonnen. Und er hat nicht nur gebetet, sondern er hat auch geplant. Er hat einen Plan gehabt und dann hat er das Neue getan. Also es geht darum, zu beten und zu bauen, zur selben Zeit zu beten und zu kämpfen, zu bauen und zu kämpfen. Und wie gesagt, Jesus ist unser absolutes Vorbild. Natürlich ist er der Sohn Gottes, aber er ist auch, die Bibel sagt, der Sohn des Menschen. Er ist 100% Mensch, 100% Gott. Jesus war in allen Dingen versucht. Das bedeutet, Jesus konnte sündigen, hat aber ein sündloses Leben geführt. Und wisst ihr, wo seine Kraft war? Im Gebet. Er hat immer den Vater gesucht. Jeden Morgen, bevor er auf irgendwas gemacht hat an diesem Tag, hat er erstmal Gott gesucht. Martin Luther hat gesagt, ich habe so einen Arbeitstag, alles ist voller Arbeit. Ich muss 3 Stunden beten. Das bedeutet nicht, dass wir alle 3 Stunden beten müssen, aber es bedeutet, dass Martin Luther erkannt hat, um diese ganze Arbeit schaffen zu können, brauche ich erstmal ein Gebet. Ich brauche meine Zeit mit Gott. Und ich glaube, wir unterschätzen das. Und ich glaube auch, weil der Grund, warum wir das unterschätzen, ist, weil wir Gebet als eine kleine Sache sehen, eine kleine Zeit im stillen Kämmerchen. Alles ist so klein, nur ich und Gott, es ist so klein. Und Kleines kann nicht viel bewirken. Aber ich möchte euch heute sagen, Kleines, merkt euch das, Kleines kann Großes bewirken. Kleines kann nicht nur Großes bewirken, sondern es wird Großes bewirken. Du bist klein, aber du bist für Großes bestimmt. Ich möchte hierzu ein paar Beispiele geben. Ein kleiner Virus zum Beispiel, wenn du so ein Virus ist was ganz Kleines. Und so ein kleiner Virus kann ein ganzes System lahmlegen. 2003 gab es ein Computervirus, der Atomkraftwerke lahmgelegt hat. Und nicht nur Atomkraftwerke, sondern sämtliche Geldautomaten in ganz Amerika, dieser kleine Virus, lahmgelegt. Innerhalb von 14 Minuten hat sich dieser Virus auf die Hälfte der Hauptnetzknoten verteilt. Also Hauptnetzknoten des ganzen Webs. Und am Schluss war es so, dass ein Schaden von $1,2 Milliarden verursacht wurde durch einen kleinen Virus. Ein Schaden von $1,2 Milliarden hat Atomkraftwerke lahmgelegt und Geldautomaten in ganz Amerika lahmgelegt. Ein kleiner Virus kann Großes bewirken. Oder auch sehen wir das mit der Zunge. Streckt mal alle eure Zunge raus. Kann ich mal eure Zungen sehen? Ja? Eine kleine Zunge. Jakobus sagt Folgendes. Jakobus 3, 4 und 5, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Das ist eine richtig gute, habt ihr eure Bibeln dabei? Leute, Handys, wo sind eure Handys? Kommt, Handys auspacken, wenn ihr keine Bibeln dabei habt, packt jetzt eure Handys aus. Ich will, dass jeder mit ins Wort geht. Ich weiß, es ist immer sehr relaxed, da hochzuschauen, aber es ist gut, seine eigene Bibel dabei zu haben und auch selber mal reinzuschauen, mal zu suchen. Da lernst du auch natürlich kennen, wo was steht. Das ist auch nicht schlecht. Also packt mal eure Handys aus, Bibeln aus. Lasst uns das gemeinsam aufschlagen. Jakobus 3, 4 und 5. Jakobus ist im Neuen Testament übrigens, für die, die es nicht wissen. Und da heißt es, siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch ein großen Wald zündet es an. Also ihr seht, die Zunge ist ein kleines Glied, aber es rühmt sich großer Werke. Die Zunge ist ein kleines Ding, aber deine Worte haben Macht. Deine Worte können Großes bewegen, deine Worte können Gutes tun. oder auch Schlechtes tun. Gutes bewirken, Schlechtes bewirken. Dein Mund spricht in einem Moment Fluch, im anderen Moment spricht dein Mund Segen. Also ihr seht, ein kleines Glied, aber mit einer großen Macht. Und so auch Jesus Christus. Wir können lesen von ihm in 1. Mose 3, 14 und 15. Das ist übrigens die erste Prophetie, direkt nach dem Sündenfall, direkt nachdem der Mensch von Gott getrennt war, kam das Wort Gottes. Und Gott hat hier zur Schlange gesprochen, zum Teufel, zu dem, der verführt hat. Und wir können Folgendes lesen hier. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. An der Stelle können wir übrigens sehen, dass die Schlange, die Eva und Adam auch verführt hat, diese Schlange war keine Schlange, die wir heute so kennen, sondern die Schlange war ein Herrlichkeitswesen davor. Und erst nachdem die Schlange verflucht wurde, ist sie ein Tier gewesen, das dann auf dem Staub kriecht und sich vom Staub ernährt. Und dann steht hier, und ich werde im Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und das ist eine Prophetie auf Jesus hin. Jesus ist der kleine Same, der Mini-Same. Jesus ist der Same der Frau. Wisst ihr, wenn du die Bibel so liest, dann siehst du immer, er ist der Sohn von diesem Mann und er hat diesen Sohn gezeugt und er hat den gezeugt und er hat den gezeugt. Und auf einmal kommt in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Historie, taucht auf einmal eine Frau auf. Nie ist eine Frau aufgetaucht, auf einmal taucht Maria auf. Deswegen sehen wir, dass das die Prophetie von Jesus ist. Und wisst ihr, dieses Event, der Same der Frau, er wird dir den Kopf zermalmen. Das ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, wurde der Teufel und der Tod und all das besiegt. Das war der Sieg Jesu über den Teufel. Wieso der Same? Der Same muss erst sterben, bevor er Frucht bringen kann. Jesus ist gestorben und dann hat er Frucht gebracht. Und wir alle sind Teil dieser Frucht. Du hast Jesus in dir, du hast Jesus in dir, du hast Jesus in dir, du hast Jesus in dir. Ihr habt alle Jesus in euch. Jesus war ein Mann auf der Erde. Er hatte den Heiligen Geist in sich. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz von Golgatha seinen Geist aufgegeben hat, er hat ausgeatmet, sagt das Wort. Er ist gestorben, er hat ausgeatmet. In dem Moment, wo er ausgeatmet hat, hat er den Heiligen Geist, den nur Jesus hatte zu dem Zeitpunkt. Nur Jesus hatte den Heiligen Geist. Er hat ausgeatmet und der Heilige Geist ist freigelassen worden. Und der Heilige Geist konnte dann wirklich auf die Jünger kommen, nachdem Jesus auferstanden ist. Ist er den Jüngern begegnet im oberen Gemach. Und dann hat er den Jüngern den Heiligen Geist gegeben. Er hat sie angehaucht. Er hat gesagt, empfange den Heiligen Geist, empfange den Heiligen Geist. Die Jünger hatten davor den Heiligen Geist nicht. Jesus hat durch seinen Dienst auf der Erde keinen einzigen Menschen bekehren können. Erst als Jesus gestorben ist, konnte er den Heiligen Geist geben. Das war der Moment, wo die Jünger Kinder Gottes geworden sind. Versteht ihr, was ich meine? Ein kleiner Same, Jesus Christus. Dieser Same hat der Schlange den Kopf zertreten, die Schlange, der Teufel, der die komplette Welt beherrscht hat, Millionen, Milliarden, Millionen von Menschen. Und dieser eine Jesus, dieser eine Gott, dieser einzigartige, der 100% Gott, 100% Mensch, Jesus Christus ist gekommen. Ein kleiner Same hat die ganze Welt verändert. Ein kleiner Same hat sich vervielfältigt und jetzt gibt es Milliarden von Christen. Ihr seht, was ich meine, da ist eine Kraft in etwas Kleinem. Und ich möchte wirklich, dass wir auch tiefer gehen, dass wir tiefer gehen in unserem Verständnis von Jesus Christus, was er am Kreuz getan hat. Das war etwas komplett Weltveränderndes. Nicht nur Weltveränderndes, sondern das ist der Ort, wo dein Leben sich komplett verändern kann. Wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du Ja sagst zum Kreuz, wenn du Ja sagst zu deinem Tod, wirst du nicht sterben, sondern leben. Aber du musst Ja sagen zu Jesus. Jesus ist gekommen, weil er dich liebt, wie wir es vorhin gehört haben von der Vinolia. Jesus ist gekommen, um Gefangene frei zu machen, wie wir es gehört haben von der Esther. Um Menschen zu heilen, um die Kranken gesund zu machen. Und davon werden wir auch heute reden. Jesus, der kleine Same. Etwas Kleines kann Großes bewirken. Sagt mal alle, etwas Kleines kann Großes bewirken. Und jetzt gehen wir in Daniel 6 rein. Daniel war ein Prophet und war auch ein Prediger. Er war auch ein Politiker. Prophet, Prediger, Politiker, PPP. Daniel, ein starker Mann Gottes. Und wir lesen von ihm natürlich im Buch Daniel, Daniel 6, Vers 4 bis 12, Vers 1 bis 12. Ich lese einfach mal runter. Ihr seid dabei in euren eigenen Bibeln oder hier. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius über das Königreich, 120 Satrapen einzusetzen, das waren Prinzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Sagt mal alle, außergewöhnlicher Geist. Den hast auch du in dir. Das ist der Heilige Geist. Halleluja. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so, König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und die Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen sollte, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Nichts hat sich geändert bei Daniel. Daniel blieb stabil. Daniel hat genau das getan, was er immer getan hat. Er hat gebetet, obwohl das Gesetz, der Erlass ausging, dass der zu einem Gott betet, zu jemand anders als zu diesem König Darius, der wird in die Löwengrube geschmissen. Und glaub mir, so eine Löwengrube ist was total Ekliges, was Schlimmes. Das ist dein Todesurteil, da wirst du definitiv sterben. Kennt ihr Kampfhunde? So richtige Pitbulls, die so richtig, die schon schäumen, die darauf ausgerichtet worden, die trainiert worden sind, um nur Menschen zu töten. Solche Löwen waren das. Jetzt ein Pitbull ist klein, ein Löwe ist gewaltig. Und so, solche Löwen haben da auf den Daniel in der Löwengrube gewartet. Und Daniel hatte mehr Furcht vor Gott als vor Darius. Er hatte mehr Furcht vor Gott als vor dem Löwen. Daniel hatte keine Angst. Er hat gesagt, das, was ich immer getan habe, ich werde es tun. Ich möchte hier kurz ein paar Hintergrundinformationen euch mitgeben. Daniel war zu diesem Zeitpunkt schon 80 Jahre alt. Daniel ist als junger Mann damals, war Israel in Gefangenschaft und wurde als junger Mann an das Haus des Königs Nebukadnezars gebracht. Als junger Mann, schon, er hat sein komplettes Leben lang immer gebetet. Er hatte immer seine Routine. Dreimal am Tag bete ich. Er hat immer dreimal am Tag gebetet. Und nichts konnte Daniel davon aufhalten, dreimal am Tag zu beten. Vom Alter von 16, 15 Jahren bis hin zum Alter von 80 Jahren. 80 Jahre war dieser Mann alt. Er hat jetzt schon zwei Könige überlebt. Der erste König war der Nebukadnezar. Der zweite König war der Sohn vom Nebukadnezar. Belsatzer. Und der dritte König ist jetzt hier der Darius. Und Daniel hat allen drei Königen gedient. Und alle drei Könige haben etwas in Daniel gesehen, was sie in keinem anderen Mann gesehen haben, was sie in keiner anderen Frau gesehen haben. Was hat Daniel so anders gemacht von allen anderen? Was hat ihn so besonders gemacht? Warum war dieser Daniel so ein herausragender Mann? Ein Mann mit einem exzellenten Geist, ein Mann mit einem exzellenten Lebensstil, ein Mann voller Disziplin, voller Liebe, voller Herz, ein rechtschaffener Mann, ein Mann, dem man alles vertrauen würde. Warum war Daniel so? Und warum waren die anderen nicht so? Daniel war der absolute Hammer. Er war der Lieblingsschwiegermuttersohn, ja, der Schwiegersohn, der perfekte Mann für deine Frau. Nicht deine Frau, deine Tochter. Wenn du eine hast. Für deine Schwester, für deinen. Nein, nicht deinen Bruder, deine Schwester. Er war exzellent, da gab es keinen so wie den Daniel. Daniel war der absolute Hammer, neben Jesus auch ein richtig grandioser Typ. Ihr müsst sehen, Belsatzar und Nebukadnezar, die wurden damals dann übernommen, also das Reich wurde übernommen von den Medern. Und der Darius war ein König, ein Mederkönig. Und wie gesagt, Daniel, In dem hohen Alter ist er nicht müde geworden. Er hat besser gesehen als je zuvor, besser gehört als je zuvor. Und wisst ihr, was richtig gefürchtet war am Daniel? Sein Gebet. Sein Gebet war gefürchtet. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein komplettes Reich. Daniel wurde eingesetzt über 120 Provinzen. Das sind richtig viele Menschen. Der war einer der obersten Politiker des Landes. Der war ganz, ganz, ganz weit oben. Es war ein richtig beschäftigter Mann. Der hatte mehr Autorität und mehr Einfluss, als die Angela Merkel das heute hat. Und die Angela Merkel ist eine sehr, sehr mächtige Frau. Übrigens haben wir jetzt am Sonntag Wahlen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, Daniel war ein Politiker, ein Mann im hohen Amt. Aber nicht in einer Gemeinde oder so, nicht in der Kirche, sondern er war wirklich, wirklich im säkularen Bereich ein ganz, ganz angesehener Mann. Und dieser Mann, 120 Prinzen waren ihm untergeordnet, 120 Provinzen waren ihm untergeordnet. Ihr müsst euch vorstellen, der Mann, der war, man kann es heute vergleichen mit der kompletten EU. Er war der absolute Boss von der kompletten EU. So eine Macht hatte Daniel. So, und jetzt haben sich alle Menschen zusammengetan, alle die unter ihm waren, waren neidisch auf ihn. Und haben sie gesagt, wie können wir Daniel stürzen, wie können wir Daniel vernichten? Wie können wir es schaffen, diesen 80-jährigen Mann wirklich runterzuholen von seinem hohen Thron? Wie schaffen wir das? Wie können wir ihn zerstören? Und haben sie sich gedacht, okay, weißt du, wir müssen alles durchsuchen. Ey, heute im Internetzeitalter, wenn du irgendwo eine hohe Position hast, ja, ey, man kann alles abchecken, alles, alle Informationen über dich rausholen. Und wenn die nur einen kleinen Fehler finden, werden sie dich zerstören. Wir haben das beim von Gutenberg gesehen. Eine kleine Sache wurde gefunden, ja, ein Plagiat, dass er irgendeine Arbeit gefälscht hat, Doktorarbeit, und dann wurde er aus dem Amt entlassen. Es werden Zeiten kommen, wo das Verborgene sichtbar wird. Es werden Zeiten kommen, wo das, was du versteckst vor allen Leuten, irgendwann wird der Punkt kommen, wo es sichtbar wird. Irgendwann wird der Moment kommen, wo diese Dinge ans Licht treten. Und der Daniel war in genau so einer Situation. Sie haben versucht, ihn zu stürzen, und sie haben sich wirklich an sein verborgenes Leben rangemacht. Sie wollten dort Licht hineinbringen, sie haben dort Licht hineingebracht. Und wisst ihr, was sie gefunden haben? Nichts. Sie haben nichts gefunden. Daniel war nicht nur nach außen hin ein außerordentlicher Mann, nicht nur ein Mann, der sich gut artikulieren konnte, nicht nur ein Mann, der Menschen mitziehen konnte, mitreißen konnte, nicht nur ein Mann, der top regiert hat, sondern er war auch ein Mann, der im Verborgenen, im Hintergrund, nicht auf der Bühne, sondern im stillen Kämmerchen, ein ganz, ganz sauberer Mann war. Und das hat zu mir gesprochen, das soll zu uns sprechen. Wie schaut es bei uns aus in unserem Leben? Nicht in einer richtenden Art, sondern etwas Kleines kann was Großes bewirken, aber etwas Kleines kann nur dann was Großes bewirken, wenn das Kleine absolut rein und sauber ist. Was Großes. Es geht nicht um Menschenmassen, es geht nicht darum, wie du nach außen hin wirkst, nach außen in der großen, weiten Welt, was die Leute von außen sehen, was du auf Instagram postest, auf Facebook postest. Es geht nicht darum, sondern was geschieht im stillen Kämmerchen. Daniel hat auf dieses Leben geachtet. Er hat nicht mehr Zeit damit verbracht, sich nach außen gut darzustellen, sondern er hat vor allem dreimal am Tag Zeit damit verbracht, dass das, was verborgen war, das, was im Kleinen geschehen ist, dass das sauber ist. Er war ein Mann mit einem exzellenten Geist. Wenn du irgendwann mal was Großes vollbringen willst, dann musst du in den kleinen Dingen treu sein. Weil wer in den kleinen Dingen treu ist, den wird Gott über Großes setzen. Weil Gott schaut nicht auf das, was außen ist. Gott schaut nicht auf dein Instagram-Account, er schaut nicht auf Facebook, er schaut nicht in den sozialen Medien nach. Wie ist er denn? Was macht er denn? Sondern er schaut 24/7 nach. In deinem Herzen schaut er nach. Er schaut in die kleinen Kammern, in die kleinen Bereiche. Und dann wird er sehen, ist der Mann sauber, ist die Frau sauber? Ist er wirklich einer, der Gott liebt, der mich liebt? Gott sucht nach Menschen, die ihn lieben. Wisst ihr, das Wort sagt, er hat Ausschau gehalten, er ist die Erde, die ganze Erde hat er durchstreift, zu sehen, wer ist noch da, der mich sucht? Wer ist noch da, der mich liebt? Gibt es jemanden, der mich sucht und der mich liebt? Und wisst ihr was, es gab Zeiten, wo Gott kaum Menschen gefunden hat. Und ich frage mich, in was für einer Zeit leben wir heute? Findet Gott Leute, solche Männer und Frauen? Bin ich so ein Mann? Bin ich so eine Frau? Gott kümmert sich um das Verborgene. Schaut nicht auf das, was wir schauen, wir Menschen. Wir sehen das nur das, was von außen ist. Aber Gott schaut rein. Gott schaut in diese kleinen Dinge rein. Daniel war ein Mann und er war sehr gefürchtet. Und dann waren da diese Leute und sie wollten ihn stürzen. Sie haben nichts gegen ihn gehabt. Sie haben nichts gefunden. Das Einzige, das sie gefunden haben, war, dass er Gott anbetet. Ist das nicht der Hammer? Das Einzige, was sie gefunden haben, war, dass er Gott anbetet. Und zwar dreimal täglich. Wir werden in Zeiten hineinkommen, wo das verpönt ist und schlecht ist. Und wo du dafür verfolgt werden kannst. Jetzt gibt es schon Zeiten, wir haben letzten Freitag für die verfolgten Christen gebetet, wir leben jetzt schon in Zeiten, wo an anderen Orten der Welt genau dafür Menschen getötet werden, verbrannt werden, bei lebendigem Leibe. Ich habe es letztes Mal schon erzählt, ich erzähle es heute wieder. Ich habe Videos gesehen, wo ein afrikanischer Pastor zusammen mit seiner kompletten Familie von Muslime verbrannt worden ist, bei lebendigem Leibe verbrannt worden ist. Ja, wir schauen weg von diesen Dingen. Wir sollten hinschauen, weil wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Daniel hat nicht aufgehört zu beten. Er hat gehört, jetzt erlassen sie dieses Gesetz. Ne? Die haben sich gegen mich verschworen, die wollen mich stürzen. Dann sind sie zum Darius gegangen. Und in der damaligen Zeit gab es nicht nur den Gott Israels. Es gab nicht nur den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, es gab nicht nur den Gott in Dreieinigen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern es gab Götter ohne Ende. Aber nur damit der Daniel gestoppt wird, ein komplettes Reich, die komplette EU gegen einen Mann. Und warum war er so gefährlich? Weil er gebetet hat. Und das, wovor sie Angst hatten und wo sie wussten, das ist, was ihn da oben hält, das ist sein Gebetsleben. Und da werden wir ihn jetzt rankriegen. Und dann sind sie zum König Darius gegangen und haben gesagt, hey, hör zu, du bist doch der Mann hier. Du bist doch der, der gepriesen werden soll. Hey, der König lebe hoch. Du bist unser Gott. Und dann ging der Erlass raus, dass kein anderer Gott angebetet werden darf, außer Darius, der Gott, der König. Nur Darius durfte angebetet werden. Also sprich, alle anderen Religionen durften zu dem Zeitpunkt, alle anderen religiösen Menschen, die nicht dem Gott Israels nachgefolgt sind, die durften ihre Götter auch nicht mehr anbeten. Und dann sind die Leute wirklich dem auch, haben ja gesagt, okay, wir machen das, wir werden unsere Götter nicht mehr anbeten. Aber es gab diesen einen Mann. Das war der Daniel, der trotzdem 80 Jahre alt, Leute. Er hat sich denken können, come on, ey, ich bin 80. Ich habe 80 Jahre lang gebetet zu Gott, dreimal täglich. Wenn ich das jetzt für eine kleine Zeit aufhöre, ist doch nicht so dramatisch. Danach ist alles wieder gut. Aber wisst ihr, wofür der Daniel bekannt war? Er war ein Mann, der diszipliniert war, ein Mann, der integer war, der echt war, authentisch war. Und das wussten die. Die wussten ganz genau, der wird niemals aufhören, zu seinem Gott zu beten. Dafür liebt er ihn viel zu sehr. Deswegen werden wir damit bekommen. Der wird niemals aufhören. Der ist ein integrer Mann. Ein Mann, der zu seinem Wort steht, der zu seinem Gott steht. Und deswegen wird er in die Löwengrube kommen. Ich frage mich, ob wir so sind. Ich frage mich oft, ob ich so bin. Bin ich so, Gott? Und Gott, wenn ich nicht so bin, ich will aber so werden wie der Daniel. Ich will verändert werden in meinem Herzen. Meine Güte, bei uns, unser Leben steht nicht mehr auf dem Spiel und wir beten nicht. Für Daniel war es wichtiger zu beten zu seinem Gott, als zu sterben. Als zu leben, meine ich. Er hätte den Tod in Kauf genommen, nur damit er weiter beten kann. Nur damit er weiter beten kann. Weißt du, du musst dir so vorstellen, ey, dir wird gerade dir das Messer an die Kehle gesetzt und du sagst, lieber werde ich ein letztes Gebet zu Gott sprechen, der das Leben ist. Und ich werde mein Leben verlieren, das ist mir völlig egal. Ich werde das Letzte, was ich tue, ist beten. Das war die Haltung von Daniel. Dieses Gebet von Daniel hat Hunderttausende von Menschen gegen ihn gebracht. Ein Mann, der gebetet hat. Hunderttausende waren gegen ihn. Er hat nicht aufgehört. Und dann wurde er in die Löwengrube geschmissen und wir wissen, der Löwe hat ihn nur angeschaut wie ein Kuscheltier. Warum? Daniel hatte Gott bei sich. Gott war mit Daniel. Jetzt frage ich euch, wäre Gott mit Daniel gewesen, wenn Daniel ein Mann wäre, der nicht gebetet hätte? Das ist eine gute Frage, oder? Wenn er nicht ein Mann des Gebets gewesen wäre, wäre Daniel niemals in der Löwengrube gelandet. Wisst ihr, wie er gestorben wäre? Im Rentenalter, mit einem großen Haus, am Strand Muscheln sammeln und noch die letzte Sonne genießen, braun gebrannt, bisschen verrunzelte Haut, wie halt so alte Leute ausschauen, wenn sie dann lang in der Sonne lagen. Geht in nette Steakhouses, isst hier und dort das Beste, das Schönste, vom Schönsten alles. Und dann wäre er friedlich dahin gestorben. Und was dann passiert, möchte ich nicht wissen und ich möchte es auch nicht richten wollen. Wisst ihr, lieber lebe ich bis zum Ende meines Lebens radikal für Gott. Und dann bin ich eine Ewigkeit im Himmel. Eine Ewigkeit werde ich an den besten Tischen essen bei Gott. Ich werde eine Ewigkeit verbringen, wo einfach nur Frieden ist, wo es mir gut geht. Wo ich Gott habe, einen, der Liebe ist, der mich über alles liebt. Lieber habe ich doch eine Ewigkeit mit ihm, als dass ich die letzten paar Jährchen meines Lebens im Luxus lebe, hier und dort und ein egoistisches Leben führe. Ja, beten hin und wieder mal, ich gehe alle 5 Wochen in den Gottesdienst, doch auch gut. Das zeigt, dass ich ihn liebe. Ja, und dann, wo landest du dann? Eine Ewigkeit. Daniel hat gesagt, ich werde zu meinem Gott stehen. Bis zum Schluss. Ich werde beten, beten, beten. Frühs, mittags, abends, 7 Tage die Woche. Es wird kein Tag vergehen, wo ich mich nicht bekannt mache bei meinem Gott. Was für ein starker Mann. Ich möchte auf Nebukadnezar kurz eingehen. Nebukadnezar, der erste König, unter dem Daniel war. Dieser hatte einen Traum und da war keiner, der diesen Traum deuten konnte. Nebukadnezar, der König Nebukadnezar, der mächtigste Mann der damaligen Zeit, Der einflussreichste Mann der damaligen Zeit, der reichste Mann der damaligen Zeit, der Mann, der alles hatte, der immer einen gedeckten Tisch hatte, der essen konnte, was er will, der in die Restaurants gehen konnte, die er, ja, alles, was er sich erdenken konnte, die besten Hotels, die besten, alles vom Allerfeinsten, die besten Klamotten, Frauen ohne Ende. Er hat wirklich das Leben, wie wir es heute sagen würden, das Leben genossen. Er hat alles gehabt. Aber wisst ihr was? Und trotzdem war er in seinem Herzen, war er ängstlich. Trotzdem hat er keinen Frieden in seinem Herzen gehabt. Trotzdem konnte er nächtelang nicht schlafen. Der hatte alles gehabt, alles. Ihm hat nichts gefehlt und trotzdem war er nicht glücklich. Trotzdem hat er keine Freude in seinem Herzen, keinen Frieden, nichts. Er hat schlecht geträumt. Und dann hat er gesagt, okay, alle Astrologen, Zauberer, Magier, alle sollen herkommen. Ich muss wissen, was ich hier geträumt habe. Ich habe Angst, ich habe keinen Frieden. Und da konnte der noch so viel Geld haben, diesen Frieden konnte er sich nicht erkaufen. Ist es nicht interessant, dass die mächtigsten Menschen dieser Welt, die gottlos sind, trotzdem nicht glücklich sind, trotzdem keinen Frieden haben, trotzdem keine Freude haben? Nebukadnezar war verzweifelt. Obwohl er alles hatte. Er hatte Ratgeber um sich. Er hatte Menschen, die so getan haben, als würden sie ihn lieben. Er hatte Menschen, die ihn tatsächlich auch geliebt haben. Er hatte einfach alles. Und trotzdem war er traurig. Trotzdem war er in Angst. Und er hat gesagt, alle Magier, alle Astrologen, alle müssen herkommen. Ich möchte, dass dieser Traum gedeutet wird. Und dann haben alle angefangen und versucht, diesen Traum zu deuten. Keiner konnte ihn deuten. Keiner konnte diesen Traum deuten. Und dann ging die Kunde ihm, hey, da ist doch dieser Daniel. Lass uns diesen Daniel fragen. Und dann hat Daniel diesen Traum gedeutet. Wisst ihr, ein kleiner Mann namens Daniel, der in den kleinen Dingen treu war, der einfach in seinem kleinen Kämmerchen Gott täglich dreimal angebetet hat. Dieser Daniel hatte die Antwort, wo hunderte von Magiern, Astrologen, die intelligentesten der Intelligenten, keine Antwort haben. Er hatte die Antwort. Warum? Nicht, weil er so viele Bücher gelesen hat, nicht, weil er so viel studiert hat, sondern weil er eine Beziehung zu Gott hatte. Gott hat diesem Nebukadnezar den Traum gegeben. Und da waren diese Magier, Astrologen, die versucht haben, diesen Traum zu deuten, die von einer anderen Quelle gezogen haben, die von einer dämonischen Quelle gezogen haben. Aber das, was von Gott ist, kann auch Gott nur offenbaren. Und dann kam Daniel und er konnte das, was von Gott war, offenbaren. Und dann war der Nebukadnezar begeistert. Später hieß es, der Daniel ist dieser Mann, in dem der Geist der Götter wohnt. Wisst ihr, welcher das ist? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist war in Daniel. Es gibt ganz wenige, von denen im Alten Testament gesagt wurde, dass der Heilige Geist in ihnen war. Normalerweise war der Heilige Geist auf Menschen damals, aber von Daniel wurde gesagt, der Heilige Geist war in ihm. Daniel hat diesen Traum deuten können. Diese eine Deutung hat ihm Position verschafft. Und er wurde erhoben von Gott. Warum wurde er erhoben? Weil ein Mann war, der demütig war. Ein Mann war, der wusste, wer er ist. Klein. Klein. Wenn du denkst, dass du groß bist, wirst du niemals Großes bewirken. Aber wenn du weißt, dass du klein bist, dann wirst du Großes bewirken, weil da, wo du schwach bist, wird Gottes Kraft zur Vollendung kommen. Gott wird immer das Schwache benutzen. Gott wird immer das Schwache benutzen. Wir sind alle schwach, aber er wird die benutzen, die wissen, dass sie schwach sind. Und nicht die glauben und meinen, dass sie groß sind und stark sind. Lass uns wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Daniel war demütig. Er war auf dem Boden der Tatsachen. Es war keiner, der auf groß getan hat. Sondern es war einfach einer, der gehorsam war und seinen Gott gesucht hat. Und diesen Daniel hat Gott benutzt. Nebukadnezar, der alles hatte, der größte Mann. Und dann kam Daniel, der kleinste Mann. Da war dieses Treffen zwischen dem Größten und dem Kleinsten. Und der Kleinste war auf einmal der Größte und der Größte auf einmal der Kleinste. Und auf einmal hat der Nebukadnezar gesagt, wow, Daniel, was bist du für einer? Und Daniel ist so, ich bin ein Mann Gottes, ein Diener Gottes, mehr bin ich nicht. Was habe ich zu geben? Ich bin der Daniel. Weil alles, was ich habe, ist in meinem kleinen, stillen Kämmerchen. Alles, was ich habe, ist Gott. Aber wisst ihr, Gott ist groß. Gott ist der Größte der Großen. Gott hat alles geschaffen. Nebukadnezar, der damals größte Mann, war nur eine kleine Nummer im Vergleich zu Gott. Gott, der bestimmen kann, wann das Leben beginnt und wann das Leben beendet wird. Das ist der Gott, den du hast. Das ist der Gott, der in dir wohnt. Das ist der Gott, zu dem du jeden Tag beten darfst. Nicht nur dreimal, du darfst 4, 5, 6 Mal beten. Aber wir haben sogar ein Problem, einmal zu beten. Mich mit eingeschlossen, wir alle. Da ist keiner besser als der andere. Es wird an der Zeit, dass wir sagen, Gott, vergib mir, dass ich dich nicht gesucht habe. Vergib mir, dass ich dem Gebet, dem kleinen Gebet, dieses kurze Gebet, dass ich dem keine Kraft zugeschrieben habe. Ich möchte wieder beten. Ich möchte wieder an die Kraft des Gebets glauben. Daniel war ein Mann des Gebets und wegen seines Gebets wollten sie ihn stürzen. Weil Gebet die Verbindung zwischen klein und groß ist. Nochmal, das Gebet ist die Verbindung zwischen klein und groß. Wenn Kleines Großes bewirken will, dann musst du diese kleine Zunge nehmen und du musst zu diesem großen Gott beten. Diese kleine Zunge, die hat so eine Gewalt, aber das ist die Verbindung zwischen klein und groß. Du kannst nur Großes in der Welt tun, wenn du den Großen anbetest. Du kannst nur Großes in der Welt tun, wenn du den Großen um etwas bittest, weil nur der Große kann Großes bewirken, der Kleine kann nichts aus sich selbst heraus. Wir sind eine Rebe, wir müssen an dem Weinstock dran sein. Ohne den Weinstock bist du nichts, eine Rebe getrennt von dem Weinstock kann nichts tun. Die wird vergammeln in der Ecke. Die Rebe muss geknüpft sein am Weinstock. Das Kleine muss mit dem Großen verbunden sein, weil nur dann kannst du als Kleiner etwas Großes bewirken. Aber vielleicht spreche ich zu jemandem, der das gar nicht will. Vielleicht denkst du, nee, ich bin klein und ich werde immer klein bleiben. Und es wurde mir auch gesagt, ich kann niemals was Großes machen. Papa hat es mir gesagt, Mama hat es mir gesagt, meine Geschwister haben es mir gesagt, mein Lehrer hat es mir gesagt. Ich habe ADHS, ich habe die Krankheit, ich habe jene Krankheit, ich habe das und jenes, ich bin psychisch krank. Ich kann nichts schaffen. Wisst ihr, da sind so viele Lügen in den Schulen unterwegs, so viele Lügen in dieser Welt unterwegs, dass junge Menschen nicht mehr daran glauben, was wirklich möglich ist. Gott sagt dir, du kannst etwas Großes bewirken. Du bist klein, das ist kein Problem. Du bist schwach, das ist kein Problem. Du hast Sünde in deinem Leben, das ist kein Problem. Ich bin der Sünde vergibt. Ich bin der den Kleinen groß macht. Aber nur ich. Nur ich. Ich bin Gott. Da ist keiner, der dich groß machen kann. Kein Mensch, an dem du dich klammern kannst. Kein Star, den du verehren kannst. Niemand kann dich groß machen, außer Gott. Außer Gott. Und was bedeutet Größe? Das müssen wir auch nochmal diskutieren, was bedeutet Größe. War es so, dass Daniel eine hohe Position haben wollte? War es so, dass Daniel der größte Politiker aller Zeiten werden wollte? Nein, das war nicht Daniels Bestreben, sondern Daniel wollte Gott. Das war ihm das Wichtigste, er wollte einfach nur Gott. Und weil er Gott wollte, hat ihn Gott über Großes gesetzt, weil er im Kleinen treu war. Er sagt, ich setze dich über Großes. Seht ihr, wie wichtig Gebet ist? Und ich predige gerade zu mir selbst, ich check's gerade selber erst so richtig, wie wichtig Gebet ist. Wenn wir beten, können wir Menschen Leben einhauchen. Wenn du betest, wenn du für deine Mutter betest, für deinen Vater betest, für die Kranken betest, wenn du für die Kaputten betest, was glaubst du, was du Großes schaffen kannst? Wisst ihr was, stellt euch vor, ja, Nürnberg, 500.000 Einwohner und dann ist da ein kaputter Mann in der Südstadt in Nürnberg, ein kaputter Mann. Und wenn dieser kaputte Mann repariert wird, weil du gebetet hast, weil du da warst, weil du geführt warst vom Geist Gottes, wenn dieser Mann berührt wird, gesund wird, für ihn hast du das Größte getan. Das Größte, für diesen Mann hast du das Größte getan. Wir müssen Größe neu definieren. Wenn du etwas Großes tust, dann bedeutet es nicht, dass es groß ist in den Augen der Welt. Aber für Gott, Gott sieht auf das Kleine. Gott sieht auf dein tägliches Leben. Wenn du diesen Menschen berührst, dann ist es etwas Großes, was für ihn geschehen ist. Vielleicht weiß es nur dieser Mensch, den du berührt hast und sonst kein anderer. Aber Gott weiß es auch. Ihr schaut mich an, vielleicht lächelt ihr. Ich hoffe, dass ihr Ohren habt, die hören. Ich habe es vorhin gesagt. Daniel war ein Mann mit 80 Jahren. Er hat besser gesehen und besser gehört als mit 16. Mit 80. Weil ich von dem geistlichen Ohr rede. Weil ich von dem geistlichen Auge rede. Geistlich konnte er besser sehen. Geistlich konnte er besser hören. Und deswegen wurde er von Gott benutzt. Du hast die Möglichkeit, etwas Großes zu tun. Du kannst Menschenleben berühren. Aber wisst ihr, was schade ist, dass ich so viele jugendliche Christen sehe, die ihr Leben verschwenden. Die glauben, dass sie klein sind, die glauben, dass sie zu nichts gut sind und die genau so ein Leben auch führen. Aber alles, was du tun musst, um Großes zu bewirken, ist im Kleinen treu zu sein. Alles, was du tun musst, um Großes zu bewirken, ist, dich mit dem Großen zu verbinden. Alles, was du tun musst, ist Gott zu lieben. Mehr nicht. Mehr nicht. Du musst keinem Menschen dienen. Egal, wem du dienst, du wirst immer der Sklave sein von dem, dem du dienst. Ich möchte Gottes Sklave sein, weil Gott ein guter Gott ist. Ich möchte der Sklave der Gerechtigkeit sein. Ich möchte nicht Sklave von irgendeinem Menschen sein. Ich will auch nicht Sklave von mir selbst sein. Ich kenne mich. Und glaub mir, ich bin nicht gut. Oder findest du dich gut? Wenn du vollkommen gut bist, okay, sei Sklave von dir selbst. Aber es ist schon wichtig, von wem man Sklave ist. Ich möchte Sklave von Gott sein, weil Gott perfekt ist. Ich möchte sein Sklave sein. Oh yes, ich will der Sklave Gottes sein. Jetzt mag sich einer denken, der jetzt nur diesen Ausschnitt der Predigt hört, der ist doch verrückt. Der will Sklave sein. Aber wusstest du, dass du nur Sklave sein kannst? Es gibt keine freien Menschen. Du kannst nur Sklave sein. Du kannst entweder Sklave von der Sünde sein oder Sklave von Gott sein. Es gibt keinen anderen Status für Menschen. Menschen sind immer Abhängigkeitswesen. Du wirst immer irgendjemandes Sklave sein. Du hast die Entscheidung, wessen Sklave du sein möchtest. Jesus ist für dich gestorben. Warum? Weil er dich freikaufen will. Ein Sklave wird gekauft. Er sagt, ich kaufe dich mit meinem Blut. Ich kaufe dich mit meinem Blut. So wertvoll bist du. Du bist mein Sklave. Ich kaufe dich mit meinem Blut. Daniel wurde gekauft mit seinem Blut. Daniel hat gesagt, Gott, ich werde alles tun, was du willst von mir, weil ich dich liebe. Du bist der beste Herrscher, den es gibt. Der beste Herr, den es gibt. Ja, kennt ihr Spartakus? Gibt es viele schlechte Herren in diesem Film oder in dieser Serie. Gott ist der beste Herr, den es gibt. Der würde dich nicht einfach als Gladiator ausbilden und für nichts und wieder nichts, für den Spaß der Leute irgendwie in so ein Kolosseum stecken und dann darfst du die Mengen begeistern. Ja, viele Menschen leben genau so. Begeistern die Mengen, haben Ehre vor dem Volk, würden ihr Leben für nichts aufs Spiel setzen. Gott hat ein besseres vor mit dir. Gott möchte dich wirklich benutzen, wie er den Daniel benutzt hat. Aber es kann nur geschehen, wenn wir in der Verbindung stehen. Gebet, deine Zunge, Kleines muss mit Großem verbunden werden. Da war dieser Daniel. Und dieser Daniel war ein Mann, der den Leuten das gegeben hat, was sie brauchen, nicht das, was sie wollen. Das ist auch wichtig. Wir Gemeinden verändern sich dahingehend, dass wir den Leuten das geben wollen, was sie wollen, nicht das, was sie brauchen. Ich sehe viele Gemeinden, wo so eine Predigt nicht mehr gepredigt wird, weil diese Predigt Menschen anstößig sein könnten. Halleluja. Gott sei Dank. Wisst ihr, Jesus ist entweder der Stein, der Fels, auf dem du dein Leben gründest, der dich trägt, oder er wird zum Stolperstein für dich. Eine andere Sache gibt es nicht. Entweder stolperst du über ihn, oder er trägt dich. Wir müssen den Leuten wieder das geben, was sie brauchen. Wisst ihr, was sie brauchen? Wahrheit. Wisst ihr, warum sie Wahrheit brauchen? Weil das ist die Sache, die dich frei macht. Die Wahrheit macht dich frei von der Sklaverei der Sünde. Haben die Juden damals gesagt zu Jesus, wessen Sklave sind wir? Wir waren noch nie irgendjemandes Sklaven gewesen. Ja, die Juden. Ich sage nur Ägypten. Die waren in der Sklaverei von Ägypten. Selbst da haben sie einfach gelogen, Mist geredet. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr seid Sklaven der Sünde. Und ich bin der Sohn. Und den der Sohn frei macht, der macht wirklich frei. Jesus macht frei. Und Daniel wusste das. Als er zu Nebukadnezar ging, als er zu Belsatzar ging, der Belsatzar, der auf einmal Angst bekommen hat, wir können von ihm lesen, Belsatzar hier, heißt es, Der König Belsazar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und vor den 1000 trank er Wein. Belsazar befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Also es waren heilige Gefäße der damaligen Zeit, silberne und goldene Gefäße aus dem Tempel Jerusalems, Gefäße, aus denen niemals Wein getrunken werden darf, das waren Gefäße, die für Gott geweiht waren. Absolute Gotteslästerung. Und dann heißt es hier in Vers 3, da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen, seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eis und Holz und Stein. Und jetzt kommt's, in demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Der König hat auf einmal eine Hand gesehen, die geschrieben hat. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn. Und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief laut, man solle die Beschwörer, die Sterndeuter, die Zeichendeuter herbringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur kleiden, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals. Und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Als Dritter im Königreich. Das war der König vor Darius, wo dann Daniel 80 war. Da geriet der König Belsazar in großen Schrecken. Und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Auf die Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das Haus des Trinkgelages. Die Königin begann und sagte, König, lebe ewig. Lass deine Gedanken nicht schrecken und deine Gesichtsfarbe verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Ich habe es vorhin gesagt, das ist der Heilige Geist. Und in den Tagen deines Vaters, Nebukadnezar, wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit, gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Ich will auch so ein Mann sein, von dem genau sowas in den letzten Tagen gesagt wird. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt, dein Vater König. Und zwar deshalb, weil sie einen außergewöhnlichen Geist, Erkenntnis, Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, bei ihm gefunden wurde. Bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gegeben hat. Deshalb lass jetzt Daniel rufen. Belsazar war sein Name, sein dortiger Name. Und er wird die Deutung kundtun. Ist nicht krass? Da war dieser Mann, dieser König, seine Knie haben geschlottert, er hatte Angst ohne Ende. Der Nebukadnezar hatte Angst, der Belsazar hatte Angst und der andere König hatte auch Angst. Alle drei Angst hatten, alles hatten Angst. Und Daniel kam und Daniel hat ihm die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, weißt du was, Belsazar? Deine Zukunft schaut folgendermaßen aus, weil du dies getan hast, weil du diese Gefäße genommen hast, wirst du sterben. Und genau das ist, was das Volk wollte. Es gibt jetzt so viele Gemeinden, die den Leuten sagen, hey, so wie du lebst, ist völlig okay, mach einfach weiter so. Aber ich sage euch eins, die Menschen wollen die Wahrheit hören. Die Menschen wollen die Wahrheit hören, weil Lüge wird sie nicht befreien. Das Kleine kann Großes bewirken. Wahrheit ist nur, es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt Millionen von Lügen. Aber es gibt nur eine kleine Wahrheit. Und diese kleine Wahrheit ist in dem kleinen Jesus verborgen. Dieser kleine Jesus, der groß gemacht worden ist. Ihm ist alle Macht gegeben auf der Erde und im Himmel auf der Erde, unter der Erde, überall. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Daniel war mutig, die Wahrheit zu sprechen. Er hat den Leuten gegeben, was sie brauchten, nicht was sie wollten. Lasst uns auch solche Menschen sein. Wir als U-Turn, wir haben etwas und das ist Wahrheit. Wir haben etwas, das ist der Heilige Geist. Er ist der, der uns Mut gibt, die Wahrheit zu sprechen. Nur die Wahrheit kann Menschen frei machen. Wenn du einem Besoffenen sagst, hey, ist cool, du bist doch nicht besoffen, du trinkst einfach nur ab und zu was. Ja, du bist kein Alkoholiker, sondern du trinkst halt gerne Alkohol. Und der Typ, irgendwann stirbt er an dem Ding, ja, an der Sucht. Hast du ihm was Gutes getan? In dem Moment vielleicht. In dem Moment hat er sich gedacht, oh, der richtet mich nett. Das war aber ein nettes Wort von ihm. Wir müssen die Wahrheit sagen. In Liebe, natürlich. Immer in Liebe. Wir sind nicht hier, um den Leuten zu sagen, wie schlecht sie sind. Aber wir sind hier, um den Leuten zu helfen. Und helfen kannst du jemandem nur, wenn du sagst, hey, du stehst da. Und von da kannst du jetzt hier hingehen. Aber wenn du ihm nicht sagst, dass er da bei Punkt A steht, sondern ihm sagst, hey, du bist ja eh schon so super toll, ist alles cool. Jesus liebt dich. Dann lügst du ihn an. Du kannst zu jemandem sagen, hey, Jesus liebt dich, alles fit, alles cool. Du kannst ihn trotzdem anlügen. Wusstest du das? Natürlich liebt Jesus die Menschen. Aber Jesus liebt sie so sehr, dass er ihnen die Wahrheit über sie selbst zeigen möchte. Und er tut es durch uns. Du hast die Wahrheit, du hast die Chance, mutig zu sein, aufzustehen und Menschen zu sagen, wo sie sind. In Liebe. Nicht nur reden, sondern für sie da sein. Ihnen helfen. Nicht nur sagen, hey, du hast ein Problem, sondern hey, du hast ein Problem, aber ich helfe dir, aus dem Problem rauszukommen. Wir haben eine Power in uns. Die muss freigesetzt werden. Wir können Großes bewirken. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, ich möchte beten, Herr, dass du unser Herz veränderst, unser Denken veränderst. Herr, ich bete, dass du uns wieder neu zeigst, wie wichtig es ist zu beten, Gott. Ich danke dir, Herr, dass du uns etwas geschenkt hast und es ist die Verbindung zu dir. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir mit dir reden dürfen. Ich danke dir für dieses Vorrecht, mit dem zu sprechen, der alles geschaffen hat, der über allem steht. Gott, wir brauchen dich. Gott, wir brauchen dich wieder ganz neu. Wenn diese Botschaft zu dir gesprochen hat, wenn du dich selbst an dem Moment, an dem Punkt findest, wo du sagst, ja, ich bin so einer, ich nehme das alles so lapidar dahin, ich lebe nicht wirklich mit Gott, ich bete nicht wirklich, ich habe auch überhaupt keine Lust zu beten, ich habe keine Motivation zu beten. Gott möchte dir Geheimnisse offenbaren. Gott möchte dir Verborgenes zeigen. Gott möchte dich zu einer Antwort machen für Menschen, die suchend sind. Du kannst die Antwort in dir tragen, wenn du Gott suchst. Gott kann dir Dinge offenbaren, die keinem offenbar sind, keinem klar sind. Vielleicht ist jemand da, der sagt, ja, ich möchte wieder neu Gott suchen. Ich möchte diese Motivation in mein Herz gelegt bekommen von Gott. Und einfach zu sagen, hey, ich bin ganz ehrlich, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Gott, ich habe kein Verlangen. Ich habe kein Verlangen nach dir, ich habe kein Verlangen zu beten. Das ist doch schon mal ein erster Schritt, das zu erkennen, zu sagen, Gott, so schaut's momentan aus. Aber die Botschaft hat mich angesprochen und ich möchte wieder neu mein Leben dir hingeben. Wenn du das bist, dann geh jetzt an deinem Platz auf die Knie und fang an, zu Gott zu beten, um Vergebung zu beten. Sag, Gott, ich brauche dich mehr denn je in meinem Leben. Ich will ein neuer Mensch sein. Ich will ein Mann, eine Frau des Gebets werden. Ich möchte Großes tun. Auch wenn ich klein bin, ich möchte Großes tun. Wenn du das auf dein Herz, geh jetzt auf die Knie. Geh auf die Knie und sag, mach dich klein vor Gott. Zeig ihm, dass er der Große ist. Sag zu Gott, Gott, so schaut's aus in meinem Leben. Ich brauche dich wieder ganz neu. Helf mir aus meinem Schlamassel raus. Ich will beten. Ich will die Gemeinschaft haben mit dir. Ich will geborgen sein bei dir. Vater, ich bete, dass du heute Herzen berührst. Wir brauchen dich. Ich danke dir, Gott, dass du uns geschaffen hast mit einem Ziel, dass du ein Ziel für jeden Einzelnen hast. Komm, Geist Gottes, berühre jetzt Herzen in Jesu Namen. Wir brauchen mehr von dir, Gott, in unserem Leben. Einfach du an, persönlich zu deinem Gott zu reden. Das kannst du leise tun, das kannst du laut tun, wie du das willst. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du ein gnädiger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du dich so viel mehr nach uns sehnst, als wir uns nach dir sehnen. Herr, wir wollen heute unsere Herzen wieder mit deinem Herzen verknüpfen und verbinden. Wir wollen wieder zurückkehren zum Ursprung, Herr. Wir kommen aus dir, aus dir sind wir hervorgekommen, Gott. Du hast uns geschaffen. Du bist der, der uns gemacht hat. Du bist der, der uns kennt. Du weißt, wo die Hebel anzusetzen sind, wo wir repariert werden müssen, wo wir gesunden können. Ich bete, dass du jetzt Herzen berührst in Jesu Namen, dass du sie gesund machst, Gott. Herr, wir wollen wieder anfangen, mit dir zu reden, zu kommunizieren. Wir wollen dich hören, Gott. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen sein wie Daniel, der nicht nur schlauer Mann war, sondern der wirklich auch Geheimnisse kannte. Du hast ihm Dinge offenbart, über Könige, über Menschen. Herr, offenbare auch du uns wieder neu dein Herz. Herr, offenbare uns dein Herz, wofür dein Herz brennt, für welche Menschen dein Herz schlägt. Herr, erfüll uns wieder neu mit deiner Liebe. Liebe für Menschen, die um uns rum sind, die sterben, jeden Tag sterben. Gott, füll uns mit deiner Liebe. Lass uns durch deine Augen die Welt betrachten. Gib uns einen neuen Blick, Gott. Weg von uns selbst. Ein Blick, der von oben nach unten geht.